einen Hausbesuch heute im mittelfränkischen Markt Nordheim. Wir sind mitten unter Weinreben, Weinreben von Claudia Fröse-Probst. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Was haben Sie eigentlich heute schon genossen?
Den Morgen, den Sonnenaufgang. Es ist ein wundervoller Tag. Und der erste Spaziergang mit meinem Hund ist auch immer wieder ein Genuss für mich, sodass ich ganz glücklich sein kann.
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Claudia Fröse-Probst, Rauschbotschafterin.
Mir ist es wichtig, den Menschen den guten Rausch zu zeigen. Rausch wird oft mit nur negativem Rausch verbunden. Und Rausch ist per se nichts Schlechtes. Rausch und Risiko sind Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen auch. Und die durchaus auch in gewissem Kontext ihren Sinn haben und uns lebendig halten.
Das sagt die Weinbäuerin, die Winzerin. Haben Sie eigentlich, weil wir gerade vom Genießen auch gesprochen haben, einen Ihrer Weine heute schon genossen?
Heute noch nicht, aber durchaus an manchen Tagen kann es sein, dass ich zum Mittagessen auch schon ein Gläschen genieße.
Der Weinberg muss jeden Tag seine Herrin sehen. Das ist ja, glaube ich, so einer der Sprüche. War das heute auch schon so? Waren Sie heute schon, wir sind jetzt natürlich zu zweit auch hier oben, aber waren Sie vorher auch schon da?
Ja, ich nutze gerade die schönen Tage, um mit meinem Hund dann die erste Runde zu drehen und einfach mal die Atmosphäre aufzunehmen, zu schauen auch, wie weit sind die Weinberge, wie weit ist der Austrieb, wie weit sind die Arbeiten, wie weit sind die Arbeiten gemacht worden. Und das genieße ich auch sehr.
Wie weit sind Sie denn? Also ich sehe als komplette Laien kleine knorrige Stämme im Moment. Da ist noch natürlich noch keine Traube dran, da ist auch noch keine Blüte da.
Richtig, also es ist gerade die Phase noch des Rausziehens der Reben beziehungsweise Putzen, die alten Reben, das alte Holz aus den Rebzeilen rausziehen und dann das Niederziehen, damit der neue Wein auch gut austreiben kann, die neuen Triebe rauskommen. Aber wir werden wahrscheinlich noch 4 Wochen brauchen, bis dann wirklich die ersten Triebe da sind.
Was ist das Besondere an Ihrem Gut, würden Sie sagen? Ich habe gehört, Laubfrösche seien mittendrin.
Hier hinten auf der Tafel sieht man noch einen Leseeimer, wo ein Laubfrosch schon vor 20 Jahren bei uns während der Lesezeit mit da war. Ja, also letztendlich ist uns der naturgemäße Umgang mit dem Land, mit den Weinbergen sehr, sehr wichtig, eben schon seit Jahrzehnten. Und gerade eben auch die Bodenbewirtschaftung ist immer schon biologisch jetzt dann auch gewesen, seit wir hier die Weinberge angelegt haben. Wir sind kein Biobetrieb, weil letztendlich ist es doch eine Monokultur und man muss gucken, wie man damit umgeht. Und wir leben ja auch davon und möchten schauen, dass wir ein gutes, gesundes Maß finden an Balance. Aber eben die Natur zeigt eben auch, Laubfrösche sind sogar hier im Weinberg schon gesichtet worden.
Sie haben ja schon gesagt, Sie haben heute Morgen den Sonnenaufgang genossen und wir genießen jetzt auf einer Bank sitzend den Blick auf die Reben. Was sind denn unsere Nachbarn gerade traubenmäßig?
Oh, da steht der Riesling neben uns und dann 5 Zeilen weiter, 10 Zeilen weiter kommt nochmal der zweite Part Riesling, ein Sauvignon, ein Weißburgunder und ein Bacchus lacht von unten daher.
Und wir lachen von oben runter und sehen sehr weit, also wir können bis hinten in die nächsten Hügel gucken, eine Straße ist unter uns, die man ab und zu mal wahrscheinlich hört, Vogelgezwitscher, ein Baum steht neben uns, sehr idyllisch hier oben.
Ich liebe diesen Platz. Also es ist wirklich der Naturschauplatz für uns, wo man in die Weite blicken kann, die verschiedenen Dörfer sieht. Osing ist auch bekannt, das ist hier oben, sieht man von hier aus. Das ist eben auch ein immaterielles Weltkulturerbe sogar, wo immer wieder Ländereien verlost werden alle 4 Jahre. Seit Jahrhunderten schon. Schön, weil man viel sieht. Ja, also nicht nur Weinberge, aber auch Weinberge.
Sie machen auch nicht nur Wein, apropos nicht nur, sondern Sie bieten eben auch Genusskurse an. Deswegen haben wir mit dem Genießen vorhin angefangen. Da habe ich mir gedacht, es kann doch jeder Mensch automatisch genießen, oder nicht?
Das wäre schön. Es wird viel über Genuss gesprochen und die Vermarktung macht auch viel dafür, dass es inzwischen viel auf den Produkten steht. Aber ob wirklich wahrer Genuss möglich ist, hängt ja vom Genießer selber an, also von seiner Fähigkeit. Und ist die Wahrnehmung dann auch so fein, dass ich den Unterschied erkennen kann? Und da ist natürlich für mich Wein ein wunderbares Genussmittel, um den Menschen das näher zu bringen. Kann man auch mit Schokolade machen, kann man auch mit Obst machen, mit Kaffee, mit Wasser. Es gibt verschiedene Tastings, die man machen kann. Und gerade als Gesundheitsförderin ist es für mich sehr, sehr wichtig, natürlich den Genuss auch weiter zu fördern, weil das eine positive Lebenshaltung ist, was uns stärkt, was uns Kraft gibt, auch in schweren Zeiten.
Und Sie als Genussbotschafterin legen auch Wert darauf, dass es natürlich eine Grenze gibt zur Sucht. Darauf kommen wir noch, denn Sie geben auch Kurse gegen Alkoholmissbrauch. Ist eigentlich, weil wir gerade vom Genießen noch gesprochen haben, ist eigentlich der Rotweintrinker oder die Weißweintrinkerin der größere Genussmensch?
Also ich würde sagen, schön ist es, wenn Menschen bereit sind, beides mal zu verkosten und zu genießen. Was einem dann letztendlich mehr schmeckt, hängt wieder von der Situation ab, von der Lebensphase, von der Stimmung, von der Emotion.
Könnten Sie sagen, wenn Sie jemanden sehen, ich glaube, das ist eher der Rotwein- oder mehr der Weißwein-Typ?
Also man kann den Menschen schon ein bisschen an der Nasenspitze inzwischen abnehmen, in welche Richtung es gehen könnte vielleicht. Eher ist es ja, kommt er mehr vom Bier trinken und hat erst angefangen, Wein zu trinken. Dann ist es eher das Profil des Weines, was entscheidend ist und weniger ob rot oder weiß.
1:1 der Talk. Heute in Markt Nordheim in Mittelfranken. Würzburg, Nürnberg und Bamberg sind nicht so weit weg, wie der Franke sagen tät. Sind Sie auch aufgewachsen so in diesem Städtedreieck?
Ja, also ich bin geboren in Neustadt an der Aisch, dort zur Schule gegangen, dann nach Bamberg gekommen zum Studium, dort die oberfränkische Kultur kennengelernt, um dann letztendlich wieder nach Nürnberg zurückzukommen.
Also Mittelfranken, Oberfranken, alles da bei Claudia Fröse, Probst der Winzerin. Wir sitzen immer noch inmitten eines Weinberges. Reben sind unsere Nachbarn, ihre Reben vor allem. Und wir sind da auf einem sehr idyllischen Bänkchen und dürfen eine schöne Aussicht genießen. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt an den Ort Ihrer Kindheit zurückdenken? Was wäre das für eine Aussicht oder was wäre das für ein Ort, wo Sie sich wohlgefühlt hätten damals als Kind?
Also er hieß wirklich auch Berg, Buchberg, nämlich in Neustadt an der Aisch und war am Rande damals von Neustadt auch sehr idyllisch gelegen, weil wir hatten damals dann den Buchquellenweg, wirklich noch Quellen, die dadurch geflossen sind. Als Kind konnte man da rumräubern in der Muldernschlucht und hatten wirklich ganz viel Natur erleben. Und ich glaube, das war für mich auch ganz wichtig oder ist heutzutage auch wichtig, dass ich noch die Naturverbundenheit habe. Oh, da kommt gleich der Wind
angeschossen. Ja, da kommt dann gleich der Wind und gibt uns noch mehr Naturverbundenheit.
Doch, das ist für mich wichtig gewesen, Abenteuer in der Natur zu erleben, es zu fühlen, zu spüren, bis hin, dass die Gummistiefel im Matsch stecken bleiben und man muss sich wieder rausbefreien. Das sind so Gefühle, die ich auch aus meiner Kindheit noch habe, die mir wirklich ein gutes Gefühl geben, ein Lebendigsein, ein Entdecken, ein Erforschen, was wirklich anders ist als, sage ich jetzt nur, vorm Handy zu sitzen oder vorm Fernseher.
Was es ja auch noch nicht so richtig gab in unserer Kindheit. Sie sind Jahrgang?
75, da hat das Ferienprogramm nachmittags um 2 Uhr angefangen oder um 3 Uhr.
Der Papa war Postbeamter, die Mama Hausfrau und hat am Nachlassgericht gearbeitet. Sie sind heute Unternehmerin. Das Unternehmergehen war nicht so ganz in die Wiege gelegt, oder?
Definitiv nicht.
Was stattdessen?
Ich mag sagen, meine Familie hat schon sich darum bemüht, immer, dass alles in Sicherheit ist, dass man gut versorgt ist. Aber Unternehmertum, Denken, glaube ich, ja, war eigentlich gar nicht da. Hintergrund ist eher, dass meine Eltern natürlich Kriegskinder sind und damals auch noch ganz andere heftige Zeiten erlebt haben. Und aus dem Grund verstehe ich auch, dass sie doch das Sicherheitsdenken sehr ausgeprägt war. Und sie waren froh, in einem guten Ort zu sein, mit einem Haus und Hof und Kindern. Und dementsprechend das Abenteuer für sie nicht mehr so wichtig war.
Gleichzeitig aber, Sie haben noch eine 6 Jahre ältere Schwester. Haben Sie als Kinder mitbekommen, hey, wenn du was machen möchtest, dann mach.
Richtig, also meine Mutter war auch eben so, dass sie gesagt hat, ich soll ausprobieren, ich soll bei Kursen mitmachen, beim Klavierspiel, bei Jugendmusiziert einfach mitmachen, auch wenn ich nicht so gut war. Aber einfach dabei sein. Und meine Schwester hat mich da auch sehr gefördert, mag ich sagen, 6 Jahre älter. Sie hat mich mitgenommen und wir haben wirklich Abenteuer erlebt in der Natur beim Spielen mit anderen Kindern. Das hat mir sehr geholfen, glaube ich, auch zu dem zu werden, was ich jetzt bin.
Wenn Sie gerade gesagt haben, Musik, Klavier, welche Rolle hat Musik gespielt?
Klavier haben wir zu spielen angefangen, also meine Schwester und ich beide praktisch direkt in der Nachbarschaft war eine Klavierlehrerin, zu der wir dann wirklich wöchentlich hin sind. Und das hat uns natürlich so eine gewisse Grundlage für das Musikverständnis gegeben. Plus dann noch, wir haben getanzt, hatten eigene Tanzgruppen. Also schon als Kinder haben wir auf Genghis Khan getanzt im Wohnzimmer. Und auch das war sehr lebendig und sehr abwechslungsreich.
Wäre dann eigentlich Musikerin oder Tänzerin auch in Frage gekommen, so als Berufswunsch?
Ich habe es mal ausprobiert, ein bisschen ansatzweise. Im Sinne einfach, dass ich während meines Studiums auch noch mal eine Tanzausbildung in München sogar dann an der Tanzschule gemacht habe. Davor habe ich ja auch VHS-Kurse gegeben, Jazz, Hip-Hop und selber eben an Kursen teilgenommen. Aber habe gemerkt, das ist nichts für mich. Also ich bin doch ein bisschen zu faul, glaube ich einfach. Also für Tanzen und gerade im Profisport oder als Tänzerin muss man sehr diszipliniert sein. Und ja, da hat mir dann doch der Durchbiss ein bisschen gefehlt. Zumal auch jetzt bei den Kursen es mir wichtiger war, mit den Menschen zu arbeiten. Und wenn man dann 5 Kurse nacheinander hält, ist es so, dass man nicht mehr so die Aufmerksamkeit für die einzelnen Personen hat. Also man bewegt zwar die Menschen und hilft ihnen, sich zu bewegen. Mir persönlich ist es aber viel lieber, dem Menschen wirklich in die Augen zu schauen und ihn zu begleiten, ihm zu helfen, in Bewegung zu kommen.
Also Bewegung spielt aber schon eine Rolle. Auch wenn Sie sagen, Sie sind faul, was ich mir als Winzerin nicht so wirklich vorstellen kann. Wir hatten es ja gerade, der Weinberg muss jeden Tag seine Herrin sehen und er sieht sie ja auch jeden Tag. Sie haben vom Studium gesprochen, das war Diplompädagogik. Mit welchem Ziel?
Man konnte da zwischen Elementar- und Erwachsenenbildung unterscheiden. Im Grundstudium hatte ich eben das mit den Kindern, im Hauptstudium dann eben die Erwachsenenbildung. Und das ist genau das, was ich auch machen wollte dann, wo ich gleich gemerkt habe, da geht die Reise hin. Das passt super und habe da dann ja auch mein Thema Gesundheitsförderung oder Gesundheitsmanagement gefunden. Zu einer Zeit, wo das überhaupt noch gar nicht Thema war. Also das war in den 90er Jahren, ja genau. Also 2001 habe ich meinen Diplom-Pädagogik-Abschluss gemacht, aber habe wirklich da selber mein Thema gefunden, nämlich das betriebliche Gesundheitsmanagement.
Sie haben dann bei einer Krankenkasse angefangen zu arbeiten, wo es eben auch um die Belegschaft, um die Gesundheit einer Belegschaft geht. Was ist denn da so der wichtigste Punkt, würden Sie sagen?
Für mich war es wichtig, diesen geisteswissenschaftlichen Hintergrund mit reinzunehmen. Also oft wird es ja von medizinischer Seite auf körperlicher Ebene beschrieben, wo man über die Physiologie, vielleicht den Körper mit so stärkt, dass man gesund bleibt. Aber eben gerade die psychosoziale Dimension, gerade in den 2000er Jahren hat man noch nicht so über Stress und psychische Belastungen gesprochen. Und das war mir wichtig, das wirklich gleichwertig zu den körperlichen Aspekten mit zu benennen, also auch wirklich über die Definition von Gesundheit zu sprechen. Wann bist du gesund? Ja? Was hält dich gesund? Nicht, was macht dich krank, sondern was spielt da alles rein? Und da ist es eben der Körper, die Psyche, aber eben auch das Soziale miteinander. Und wir waren damals schon so gewisse Pioniere mit, um hier Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ja, und da gibt es ja auch die eine schöne Geschichte von einem Unternehmer, das war einer meiner ersten, glaube ich, die ich damals beraten habe, wo ich mit meinen Kollegen dort war und der sagte, ja, also wir machen ja schon alles, hier gibt es sogar Bio-Kantine, aber wenn jemand Stress hat, dann, wenn es ihm zu viel ist, der nächste Mensch steht schon auf der Straße. Und da war die Notwendigkeit sozusagen auch auf die psychische Dimension zu schauen für Unternehmer noch nicht so stark, weil, wie gesagt, der Arbeitsmarkt war noch viel größer bestückt. Ja, und die Zeiten sind ja doch jetzt komplett anders geworden.
Was würden Sie denn den Chefs und Chefinnen da draußen zurufen wollen?
Das Leben ist mehr als eben nur das, was wir sehen. Es lässt sich nicht pauschal über einen Kamm scheren und selbst Analysen und Statistiken sind nur ein Teil der Realität. Oder vielleicht auch nur eine Punktaufnahme. Und Situationen verändern sich so schnell, dass es immer wieder wichtig ist, hinzuschauen. Jetzt für mich sind es meine Weinreben, meine Mitarbeiter, die ich auch tagtäglich mir anschaue. Wie weit sind sie, was machen sie, damit sie sozusagen mit mir zusammen was Gutes erwirtschaften können.
Aber Sie haben ja auch Mitarbeiter, also menschliche Mitarbeiter, nicht nur die Weinreben. Was würden Sie sagen, machen Sie anders als jemand, der Gesundheitsförderung jetzt vielleicht nicht als Background hat?
Mir ist es schon wichtig, dass es den Menschen gut geht, wenn sie bei mir arbeiten. Also wenn jemand krank ist oder sich nicht wohlfühlt, sage ich auch, nee, dann halt nicht. Dann müssen wir es verschieben oder eine andere Lösung finden. Ich meine, als Kleinstbetrieb bin ich sowieso sehr, sehr angewiesen auf meine Mitarbeiter, auf die Leute, die mir helfen. Habe aber jetzt im Moment auch so eine Form gefunden, wo ich eben jetzt nicht so viele Hauptberufliche angestellt habe, sondern eher auch im Minijob viele Helfer habe oder sogar Holiday for Help, Helfer. Also man kann Arbeit gegen Hand bei mir machen. Und da ist es natürlich sowieso eine ganz andere Haltung. Also die Leute kommen im Urlaub zu mir, um mit mir einfach zu arbeiten.
Was heißt das, Arbeit gegen Hand?
Es gibt inzwischen immer mehr Plattformen, wo man wirklich in landwirtschaftlichen Betrieben oder sogar auch Privathäusern an schönen Plätzen Urlaub machen kann. Und genau, ein Bett bekommt dafür und ausmacht einfach ein paar Stunden dann pro Tag einfach was zu tun. Und ja, bei mir kann man das auch machen. Also mit mir in die Weinberge gehen und sozusagen ein bisschen Mitarbeiterluft schnuppern, wie ein Schnupperpraktikum praktisch. Und das ist natürlich sehr bereichernd, weil auch für meine eigenen Mitarbeiter ist es immer wieder spannend, wer kommt als nächstes und wer ist da. Und gleichzeitig sind es Menschen, die vielleicht auch meinen Wein dann danach genießen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Claudia Fröse-Probst, von der Diplompädagogin zur Winzerin.
Und dieser Weg, der hat zu tun mit Christoph Probst. Wir haben gerade einen Song gehört von der Liebe. In was für einen Typen haben Sie sich mit 19 verliebt?
Ein langhaarigen. Zu der Zeit waren lange Haare noch nicht so modern. Also er war Zivi in Neustadt an der Aisch, wo ich dann auch nach meinem Abitur Praktikum gemacht habe. Und da sah ich ihn sitzen mit Füßen auf dem Tisch. Und da hat es dann gefunkt einfach.
War er zu der Zeit, abgesehen von Zivi, auch schon Winzer?
Ja.
Der Papa hat viele Jahre im Weingut Wirsching gearbeitet. Die jetzige Chefin Andrea Wirsching war auch schon bei uns im Talk vor ein paar Jahren in Iphofen und hat irgendwann gesagt, ich will mich selbstständig machen. Und der Sohn, eben der Christoph, hat gleich gesagt, ich mach mit.
Andersrum. Also der Sohn sagte, ich möchte nicht für Fremde schaffen, ich möchte mein eigenes Ding aufbauen. Und Senior Probst hat gesagt, na ja, gut, ich helfe dir dabei. Deswegen lief es natürlich in den ersten Jahren auch oder die ersten Jahrzehnte auch auf den Namen Werner Probst sogar das Weingut. Aber letztendlich hat er es für seinen Sohn gemacht, also für Christoph, um ihm das zu ermöglichen. Also er hatte einfach viele Ideen, war innovativ, hat neue Rebsorten angebaut, die damals zum damaligen Zeitpunkt noch unbekannt waren oder noch nicht so gängig wie Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot.
Also das war für Franken gar nicht so üblich, diese Trauben?
Nee, also damals hieß es noch, warum, wir haben unseren Silvaner, unseren Bacchus, unseren Müller-Thurgau, was fängst du jetzt mit solchen Rebsorten hier an? Oder Riesling, das gehört doch ganz anders hin, nicht nach Franken. Und er hat es aber gemacht. Und ihm war wichtig, die richtigen Reben an den richtigen Platz zu setzen.
Also Orte da schon wichtig. Wir kommen auch noch drauf auf die Orte. Sie sind schon sehr bald Teil des Weinguts geworden, haben dort das gemacht, was Sie eben schon vorher auch an der Krankenkasse gemacht haben, nämlich Gesundheitsförderung und auch Genusskultur.
Ja, aber das Ganze war noch nicht irgendwie hauptberuflich, sondern es war meine Freizeit, in der ich das gemacht habe. Das heißt, ich war dafür zuständig, bei den Genussveranstaltungen vielleicht auch ein bisschen Moderation schon zu übernehmen und, sag ich mal, nochmal einen anderen Touch in die Weinproben reinzubekommen und übers Genießen zu sprechen. Nicht nur um das Trinken und vielleicht die Qualität, die natürlich auch wichtig ist. Ja, es gibt auch den Spruch, tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele da Lust hat, darin zu wohnen. Und den habe ich schon vor 20 Jahren in den Weinproben mit einfließen lassen, weil das aus meinem Beruf heraus als Gesundheitsförderung einfach sehr, sehr wichtig war.
Hätten Sie 2015 gewusst, wie man aus Trauben Wein herstellt?
Ja, ich war tagtäglich dabei. Also auch wenn ich damals noch hauptberuflich natürlich bei der Krankenkasse gearbeitet habe, habe ich es spätestens nach Feierabend mitbekommen. Und in der Lesezeit ist es ja auch, dass man dann hier direkt über der Weinpresse schläft oder nicht schlafen kann dann. Und die ganze Action, die hier am Hof ist, dann hautnah miterlebt.
Ich frage deshalb, weil 2016 ein Schicksalsjahr wurde und aus dem eigentlich zwei Schicksalsjahre wurden. Es gab die Diagnose Hirntumor bei Ihrem Mann. Wissen Sie noch, wie und wo Sie das erfahren haben?
Ja, also es war im Februar und wir haben sogar 2015 erst geheiratet, weil Christoph sagt immer, wir heiraten, wenn keiner mehr danach fragt, wann heiratet ihr endlich? Wir kannten uns ja schon so lange. Und ja, da hat er eigentlich auch schon Kopfschmerzen gehabt und ihm ging es nicht so gut im Dezember 2015. Und im Februar 16 ist er einfach dann wirklich umgefallen, kann man sagen, kam nicht mehr aus der Dusche raus und ich musste eigentlich auf Dienstreise und war dann wirklich auch verzweifelt, wusste schon, oh je, was ist das? Sind zu unserem Zahnarzt gefahren damals, der uns gleich dann ins Klinikum geschickt hat und gesagt hat, da muss ein MRT oder eine ein CT gemacht werden. Und ja, und da haben wir dann praktisch es schwarz-weiß auch auf dem Bild gesehen. Und ab dem Zeitpunkt war natürlich komplett eine andere Welt, eine andere Realität, auch wenn wir davor schon wussten, dass irgendwas ist. Wir dachten eher, ja genau, Thema Stress durch den Bau, wir hatten neu gebaut. Es war eigentlich alles gerade im Aufschwung. Wir dachten, wir können jetzt davon leben, auch noch mehr vom Weingut. Aber ja, da war dann praktisch der Meilenstein, wo man gesagt hat, jetzt geht's einfach nochmal zusätzlich ums Überleben. Wir haben fast 2 Jahre miteinander gelebt und wussten nicht, was der nächste Tag bringt.
Sie haben vom Überleben gesprochen. Ab wann war klar, das wird kein Überleben mehr geben? Das ist jetzt endlich.
Gute Frage. Die Diagnose wurde gestellt und da hieß es schon, dass es eigentlich sehr aussichtslos erscheint. Mir wurde aber auch gesagt, das Pendel kann so und so ausschlagen und wann es ausschlägt, weiß man auch nicht, also wann es soweit ist. Sodass wir wirklich, oder ich zumindest, dann auch immer die Hoffnung hatte oder ihm ermöglichen wollte, die größtmögliche Lebensqualität noch zu bieten. Und das Tolle war, dass wir wirklich es geschafft haben, dass er bis Oktober, also 3 Monate vor seinem Tod, dann noch selber kochen konnte und selber das dann noch genießen konnte. Auch wenn es ihm da schon nicht mehr so gut ging. Also er hat dann auch keinen Alkohol mehr am Schluss getrunken oder gewollt auch. Aber es war trotzdem, denke ich, ein Feld geschaffen, wo er einfach bei sich zu Hause war, da, wo er auch alles aufgebaut hat. Und dafür war er schon sehr dankbar. Und er fragte mich immer, wie schaffst du das eigentlich hier, mich zu begleiten? Ich sagte, es fließt durch mich durch. Ich wusste, ich kann es nicht alleine tragen. Wir hatten viele Helfer um uns rum. Ich konnte natürlich auf Netzwerke zurückgreifen. Aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Ja, und ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich da sein durfte, als er hier gegangen ist, also als er hier gestorben ist. Weil das für mich auch ein wichtiger Schritt war, um hier weitermachen zu können.
Wenn Sie gerade sagen weitermachen, war Ihnen dann klar, ich stemme das alleine, ich werde die Weinbäuerin, die ich so ja noch gar nicht war, auch wenn Sie gerade eindrücklich erzählt haben, dass Sie ja durchaus alle Schritte kannten. Oder wollte er das auch?
Er hat definitiv gesagt, mach dein Ding. Er hat mir nicht gesagt, mach das Weingut. Er wollte, dass es mir gut geht oder dass ich auch weiterlebe. Er war nicht so der große Redner am Schluss, sowieso dann nicht mehr. Auch über solche Themen hat er nicht gerne gesprochen. Aber dieser Satz, mach dein Ding, hat mir sehr viel, viel Kraft und Raum gegeben auch. Also gerade mit dem Thema Rausch und Risiko, das fand er auch sehr faszinierend. Und ich habe das ja auch eher nebenbei einfließen lassen bei Veranstaltungen, noch nicht so konzentriert umgesetzt, wie ich es jetzt vielleicht tue.
Darüber sprechen wir auf jeden Fall noch nach der Musik, aber wir bleiben natürlich jetzt erstmal bei dem Thema. Rausch und Risiko kommt nachher noch. Mach dein Ding hieß für Sie was? Haben Sie das dann gleich gewusst?
Eben nicht. Also gerade wenn man in der Trauer auch feststeckt in gewisser Weise, ist es wirklich die Frage, er redet sich leicht, mach dein Ding, was ist mein Ding eigentlich? Und gerade wenn du mit einem Menschen so tief verbunden bist, ist es ja, wer bist du selber dann noch? Gerade wenn du mit einem Menschen so lange zusammen bist und ein gemeinsames Ziel hast, ein gemeinsames Leben dir erschaffen hast, ist es schon eine große Challenge gewesen für mich, erstmal mich selber wiederzufinden, auch alleine. Ich denke, ich habe mich schon gefühlt und habe es auch geschafft, da recht aufrecht die ersten Jahre durchzugehen. Vielleicht auch wirklich durch die Gesundheitskompetenz oder die Resilienz, die ich vielleicht hatte durch meinen Beruf und durch mein Wissen, durch mein Studium. Also wie können wir eben gesund bleiben, auch in Krisensituationen, was ich dann wirklich hautnah erleben musste.
Wie konnten Sie gesund bleiben? Gab es da so eine Sache, wo Sie sagen, die hat mir am meisten geholfen?
Die soziale Unterstützung, also schon Freunde, Familie, auch neue Leute, die ich eingeladen habe. Also ich war sehr offen, auch in dem Prozess, also wo er gestorben ist, dass ich hier die Menschen beteiligt habe. Und das hat mir aber gleichzeitig Kraft gegeben, dass ich nicht alleine da sitzen musste und überlegen musste, was mache ich jetzt weiter. Eher war es dann so 1-2 Jahre später, wie geht's da weiter, wenn wirklich die ersten Trauerphasen vielleicht durch sind? Oder eher ist es das Problem, dass dann auch die Menschen sagen, na, jetzt geht's ja auch wieder, jetzt müsst ihr doch wissen, was ihr will. Aber ist ja nicht so. Also du kannst auch keinen Menschen loslassen. Es ist ja so ein altes Modell in Trauer, wo man dachte, jetzt musst ihr doch endlich mal weitermachen und loslassen. Aber gerade was ich hier mache, ist ja, ich integriere Christoph und er ist ja in jedem Stein, in jedem Rebstock, in jedem Grashalm im Garten mit eigentlich dabei, weil wir es gemeinsam damals gestaltet, uns überlegt haben. Und für mich wäre die Variante gewesen, klar, ich lasse alles los, aber was habe ich dann? Wer bin ich dann noch? Und ein schönes Bild, was mir immer geholfen hat, war so der Baum, also die Krone vom Baum ist vielleicht abgebrochen, jetzt hier vom Weingut auch. Aber trotzdem, es geht ja weiter. Die Reben wachsen noch und sind ja wie unsere Kinder, die ja da sind und die auch ihre Berechtigung haben, kultiviert und weiter gepflegt zu werden. Und da bin ich dankbar, dass ich auch so die Offenheit hatte oder das Vertrauen einfach ins Leben und gesagt habe, okay, jetzt schauen wir mal. Und es kamen wirklich einfach auch ganz viele tolle Mentoren, Leute, Helfer zu mir, die mich da begleitet haben.
Also klar war irgendwann oder vielleicht auch sehr bald, ich bleibe hier auf diesem Weingut. Und während Sie all das erzählt haben, fand ich so schön, ist Ihr Hund, ein Labradudel, die Lilo, nicht von Ihrer Seite gewichen. Sie streichelt sie die ganze Zeit. Manchmal hat man ihre Tapper, glaube ich, gehört. Das war auch nochmal so ein, ja, sich transformieren, von dem Sie gerade gesprochen haben, zu sagen, mein liebster Mensch geht. Aber ich hole mir ein Lebewesen dazu, das mich im Leben begleitet.
Ja, die Lilo. Lilo, der Name wird wirklich L-E-E-L-O-O geschrieben, wie von Bruce Willis, dem Film Das fünfte Element. Wir hatten zwei Katzen, wir waren zu zweit und Lilo kam zu uns als fünftes Element.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Claudia Fröse-Probst. Gibt Kurse gegen Alkoholmissbrauch.
Und hat auch schon eine Masterarbeit geschrieben, Alkoholkonsum, gesundheitliches Genusserlebnis oder Risiko. Warum war Ihnen das damals, das war 2005, schon wichtig?
2005 habe ich entschieden, ich möchte einfach noch weiter forschen und schauen, was bedeutet Gesundheit auch im Kontext von Alkohol. Und habe ein Fernstudium begonnen zum European Master in Health Promotion.
Und was auf Fränkisch heißen würde ungefähr?
Auch Gesundheitsförderung auf europäischer Ebene.
Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ist doch cool, wenn die Leute viel trinken, dann kann ich mehr Weine verkaufen.
Das ist die betriebswirtschaftliche Sichtweise, richtig, aber nicht die geisteswissenschaftliche oder gesundheitsförderliche.
Weil es ist schon ungewöhnlich, dass eine Winzerin sagt, ich möchte Menschen zum Weintrinken verführen, aber sie denken dann, wenn sie Weinproben machen, auch eben immer diesen Missbrauch mit, oder?
Den Genuss und wo ist die Grenze? Und da ist es wichtig, wirklich nicht nur immer in die Problematisierung reinzugehen, sondern auch von der Formulierung zu schauen, wo ist die Grenze, dass es irgendwann nicht auch Missbrauch wird. Und wenn ich das ehrlich und ernst nehme, dann ist es unbedingt wichtig, dass ich darauf hinweise, auf die Gefahren und Risiken auch von Alkohol. Alkohol ist ja nur ein Teil von Wein. Es sind ja viel mehr Aspekte, die Wein auszeichnen, nicht nur der Alkohol, der vielleicht einen etwas lockerer sein lässt. Aber es sind wirklich nochmal dieses Genusserleben und die Unterschiede beim Wein trinken, die eben das Besondere sind, auch den Rausch anders werden lassen. Also ob ich jetzt einen Bierrausch, einen Schnapsrausch oder einen Weinrausch habe, ist ja unterschiedlich.
Inwiefern?
Ja, also man kennt es ja, dass zum Beispiel Weinfeste wesentlich angenehmer sind. Obwohl, da gibt es auch Studien dazu, dass wirklich Zeltfeste andere Wirkung haben als Straßenweinfeste, wo man unter freiem Himmel dann auch das Ganze zelebriert. Sind die Menschen einfach lockerer, gehen mehr ins Gespräch und ja, Wein bringt Menschen zusammen und auch ins Gespräch, heißt es ja so schön.
Jetzt haben wir gerade Fastenzeit. Inwieweit spielen die Gedanken, die man beim Fasten hat, auch damit rein?
Unbedingt ganz wichtig. Also ohne Genussverzicht ist kein Genuss möglich. Das heißt, ich kann erst wieder was erleben, wenn ich auch eine Pause habe. Ständiger Konsum, immer mehr TikTok-mäßig, funktioniert nicht. So ist unsere Biologie nicht angelegt. Und es führt eigentlich dann wirklich in den Suchtbereich definitiv rein.
Wo ist dann die Grenze, frage ich jetzt auch die Rauschbotschafterin, als die Sie sich ja nennen, wo ist die Grenze zu, ich habe einen Rausch und genieße den und es wird Sucht?
Solange ich das unterscheiden kann. Also wenn ich Ihnen hier 10 Gläser Wein hinstelle und Sie wirklich Interesse haben, den Unterschied zu schmecken, dann ist es okay. Natürlich gibt es da auch Grenzen dann, wenn man merkt, oh, Autofahren sollte man vielleicht irgendwann mal nicht mehr oder überhaupt nicht, wenn man dann eben Alkohol trinkt. Und gerade wenn man es dann auch noch merkt und deutlich die Wahrnehmung sich verändert. Wenn ich nicht selber bereit bin für den Wein und einfach nur reinschütte, in Anführungsstrichen, ja, jetzt muss ja der Genuss irgendwie kommen, weil es ein teurer Wein ist, wird es nicht funktionieren. Und dann kann man noch mehr reinschütten, aber es wird kein genussvolles Rauscherlebnis sein, sondern eher andersrum. Und wenn ich mich öffne, wenn ich mich innerlich weit mache, meinen Körper praktisch wahrnehme, spüre, dann merke ich auch, wann es vielleicht mal zu viel ist. Dass man selber entscheidet, gehe ich den nächsten Schritt oder nicht? Nehme ich den nächsten Wein oder nicht? Oder sage ich, stopp jetzt, die Weinprobe ist wirklich jetzt mit 5 Weinen schon für mich beendet. Ich vertrage einfach nicht so viel. Ich merke, ich kann es gar nicht mehr wahrnehmen. Wirklich erst mal für sich zu spüren, was tut mir gut.
Wenn wir von Räumen sprechen, einer Ihrer Wohlfühlräume ist die Wüste. Was bedeutet die Ihnen?
Wüste ist für mich eigentlich so genau dieser Gegensatz zu dem, was ich in meinen Weinbergen erlebe, wo mir manchmal die Weine über den Kopf wachsen. Und in der Wüste ist es mein Erholungsraum, mein Regenerationsraum, den ich für mich gefunden habe.
Wo kein einziger Traube wächst.
Ja, genau. Also ich habe jetzt in Marokko da noch keine gefunden direkt. Wobei ich habe mal gegoogelt, also es gibt schon Wein in der Wüste. Vielleicht ist das mal ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte dann für mich. So bringe ich einfach eben nochmal einen guten Tropfen mit in die Wüste und mache da eine kleine Weinprobe auf der Düne.
Nehmen Sie uns mal damit hin, wenn Sie da gerade eine Weinprobe machen. Was sehen Sie, was spüren Sie, was riechen Sie vielleicht?
Auf alle Fälle wird der Wein dort anders wahrgenommen. Also das ist sehr spannend. Also die Umgebung, so der Kontext macht ja letztendlich auch den Genuss aus. Also wo befinde ich mich? Ob jetzt hier im Weinberg, im Weingut hier bei mir oder in der Wüste, im Flieger, wie auch immer, wird man wahrnehmen, wenn man genau hinspürt und schmeckt, dass es deutliche Unterschiede gibt.
Es ist ja dann durchaus ein sehr karger Lebensraum. Also man wird nicht sehr viel sehen außer braunen Sand, sag ich jetzt mal.
Also auch da, wie beim Weingenuss, es ist nicht nur süß oder trocken, sondern Farben haben unterschiedliche Facetten und Schattierungen. Also es gibt Ockertöne, es Gelbtöne können in verschiedensten Nuancen da sichtbar sein. Und ich glaube, da geht es ja auch um die Konsumkultur genauso. Wie blicke ich auf die Dinge, die ich sehe? Und da bietet die Wüste ein wahnsinniges Farbenspiel an. Also gerade sogar, wenn die Sonne auf- oder untergeht, ist es noch mal vielfältiger. Und die Ruhe, die Weite, die Aussicht. Und man ist letztendlich der, der man ist und nicht, was man hat. Also das schätze ich sehr irgendwie an der Wüste. Und seit Jahrtausenden gehen die Menschen in die Wüste, um sich irgendwie selber zu finden. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich den Schritt gegangen bin und für mich jetzt da einen Ort gefunden habe zum Regenerieren. Ich brauche im Moment kein 5-Sterne-Wellness-Hotel. Für mich ist es einfach wirklich der Kraftort, der mir die Stärke gibt, um hier guten Wein machen zu können.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Claudia Fröse-Probst. Ihr Schwerpunkt liegt im trockenen Premium-Bereich.
Ist es dann auch auf die Wüste bezogen, wo wir gerade waren, der trockene Premium-Bereich?
Sehr gut, genau. Also mein erster Wein, den ich ja jetzt als Weinbäuerin so in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, war ein 2023er Riesling. Und der war eigentlich süß. Also der war sogar edelsüß. Und ich nenne ihn Dessertwein oder Desertwein.
Also eine schöne Kombination auch wieder. Und es gibt ja, glaube ich, auch einen, der heißt Wüste und Wein, ein Label.
Richtig, also das habe ich mit einer befreundeten Künstlerin gemacht, mit der ich das erste Mal 2019 in der Wüste war, die Elke Völkel, die dann auch ein Porträt gezeichnet hat, was ich auf die Weinflasche gebracht habe. Und wir dann gemeinsam damals auch zu Corona-Zeiten schon das erste Hilfsprojekt gestartet hatten, um einfach den Menschen zu helfen, die da auch auf Tourismus angewiesen waren. Und ja, Wüste und Wein, wie gesagt, das lässt mich jetzt nicht mehr los. Also da wird noch einiges kommen.
Jetzt, weil wir es gerade hatten von den Räumen, die einen Genuss natürlich beeinflussen. Wie wichtig ist denn das Glas, in dem der Wein serviert wird, Ihnen persönlich?
Gute Frage. Man kann ja Verkostungen mit verschiedenen Weingläsern machen. Man wird was Unterschiedliches wahrnehmen. spannend. Andererseits geht es mir persönlich schon auch um das Setting, also um mit wem trinke ich was, warum, wieso, wenn ich natürlich irgendwie wirklich am Lagerfeuer sitze und also es kommt auf den Wein drauf an, den ich im Glas habe. Bei manchen brauche ich ein anderes Glas, um wirklich diese Vielfalt und die Nuancen wahrnehmen zu können, aber vielleicht will ich das ja gar nicht immer. Also
das heißt, am Lagerfeuer dürfte es auch ein paar Becher sein?
Nein, also Pappbecher, okay. Da ist dann doch Grenze.
Der Genuss hat Grenzen.
Nein, also ein Glas bitte, also wenn es irgendwie geht. Aber wie dick der Rand ist, daran hängt es ja auch immer. Und wie bauchig oder wie viel Luft kommt jetzt rein oder nicht. Das kann man schauen. Und wenn wir wirklich ein Tasting machen, brauchen wir auch gute Gläser definitiv, um eben das, was uns die Natur schenkt, da auch rausriechen zu können. Also es geht schon um, Wein muss auch Freude bereiten.
Jetzt sitzen wir in Ihren Räumen, die Sie gebaut haben nach dem Tod Ihres Mannes. Und einer hat ein riesengroßes Fenster, wo wir gucken. Und wir sehen auch einen Weinberg in weiter Ferne auf einem anderen, nämlich auf einem, wo Sie ganz viele Reben haben, standen wir vorhin. Mittelfranken ist ja jetzt nicht so assoziiert, wir sind hier in Markt Nordheim in Mittelfranken, mit Wein. Das sind immer die Unterfranken. Wie sehr müssen Sie da kämpfen?
Also vor 20 Jahren, als wir da auch bei internationalen Verkostungen dabei waren, war schon ganz lustig. Da hat dann der Graf von und zu Castell damals schon erstmal ganz schwer über die Lippen gebracht und jetzt das kleine Weingut aus Markt Nordheim, Mittelfranken. Zum wiederholten Male fiel es dann leichter, das über die Lippen zu bringen, dass wir auch mitspielen, sage ich mal, auch international bei Verkostung und guter Wein bei uns wächst. Bei meinem Mann in der Ausbildung sagten sie noch, was, bei euch auf den Rübenäckern wächst hier Wein? Aber wir konnten beweisen, ja, es funktioniert und nach wie vor meine Kunden wissen es zu schätzen, wissen ja und können auch mitmachen, können sich es anschauen, können die Trauben auch während der Lese probieren, mitmachen beim Lesen. Und dann, glaube ich, ist es das beste Kriterium zu zeigen, dass wir es können.
Wir können es, wir Mittelfranken, aber Mittelfranken ist ja tatsächlich eine sehr, sehr wasserarme Gegend. Auch wenn die Wettervorhersage oft sagt, morgen regnet es, aber dann regnet es doch am Ende nicht. Wie sehr belastet diese Trockenheit, wenn wir schon beim trockenen Premiumbereich auch gerade waren, wie sehr belastet die Trockenheit und wie sehr belastet überhaupt der Klimawandel?
Man merkt schon deutliche Unterschiede. Andererseits merken wir, es waren wieder einige Jahre sehr trocken. Letztes Jahr ging es wieder. Wir hatten wieder Frost, Hagel. Die Wetterumschwünge sind sehr groß. Wir müssen damit leben. Es ist ein Risiko, eben auch Wein zu machen. Und jetzt bei mir, ich bin ja Kleinstbetrieb, für mich spielt es keine Rolle. Ich sage, was wächst, wächst, was nicht wächst, wächst nicht. Mein Mann sagt immer, die Natur macht das schon. Und der Vorteil ist, meine Reben sind jetzt um die 20 Jahre alt. Das heißt, die haben eine tiefe Verwurzelung. Und da lachen, wenn es die richtigen Rebsorten sind, wie Sauvignon, über den Klimawandel, drehen, wenn es zu heiß ist, einfach die Blätter um, machen Siesta in der Mittagssonne. Nicht wie beim Bacchus, der dann eben Sonnenbrand bekommt und verbrennt, sondern wenn man die richtigen Rebsorten und die alt genug Rebstöcke hat und den Boden pflegt und kultiviert, dann kann man eben auch den Klimawandel gut überstehen. Das ist der Vorteil, wenn man eben nicht sonst Ackerbau hat, sondern Weintrauben anbaut.
Wie sehr hat der Tod Ihres Mannes Ihren Blick aufs Leben verändert?
Ich bin wesentlich dünnhäutiger geworden, weil solche tiefen Einschnitte ins Leben ja einen anders fühlen und spüren lassen. Und ich habe ihn ja auch begleitet, als er gestorben ist. Und das sind natürlich dann Erfahrungen, die mir jetzt auch Kraft schenken. Es war sehr tief, es war sehr intensiv. Und ich möchte es aber auch weitergeben. Ich möchte zeigen, es gehört dazu. Ich finde es fatal, wenn es in unserer Gesellschaft eher abgespalten wird und weggedrückt wird und versuche eher Mut zu machen, ja, geht weiter, geht den nächsten Schritt. Ich tue es auch und im Moment muss ich sagen, ich bereue es nicht, auch wenn es anstrengend ist. Wer sagt, dass anstrengend schlecht ist? Vielleicht ist es auch gut, sich mal ein bisschen wieder durch irgendwas durchzudrücken und auch auszuhalten bis zu einem gewissen Grad, weil leicht ist nicht immer besser.
Wann hat zuletzt ein Glas Wein Ihnen eine neue Perspektive geschenkt?
Immer wieder, aufs Neue. Das ist auch das Schöne. Jeder Jahrgang ist natürlich wieder was Besonderes und ein zauberhafter Moment, wenn dann der erste Jahrgang verkostet wird, der erste Wein in die Flasche kommt von dem Jahrgang. Und da merke ich auch, das macht mir unheimlich Spaß. Natürlich da auch dann meine Nuancen mit reinzugeben, zu sagen, oh, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, ihn wirklich zu holen, länger auf der Hefe liegen zu lassen oder was will ich denn? Und gerade weil ich den Anspruch habe, jetzt diese verschiedenen Geschmacksnuancen auch abzubilden in meinen Weinen, ja, und ich kann selber entscheiden, das fände ich so toll. Also ich kann jetzt als Unternehmerin in der Hinsicht machen, wie ich es spüre, wie ich es fühle, wie ich es für mich auch als richtig empfinde und hoffe, dass die anderen mit mir gehen können.
Ich habe jetzt leider in diesem Moment zumindest keine weitere Entscheidungsmöglichkeit, als mich von Ihnen zu verabschieden, denn unsere Stunde ist vorbei von 1:1 der Talk. Ganz herzlichen Dank, Claudia Fröse-Probst und Ade.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Wir verabschieden uns vom Weingut Probst und ich habe noch einen kleinen Verweis auf den Podcast Immer diese Bayern. Da geht es um bayerische Extrawürste bei politischen Entscheidungen, wo und warum Bayern und natürlich auch manchmal Franken anders abgebogen ist als andere Bundesländer, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, zum Ende der Stunde, mich lacht schon ein Glas Sekko aus dem Weingut Probst an. Stoßen wir mal an, oder?
Sehr gerne. Zum Wohl.
Zum Wohl.